ARD.
Genau daran liegt schon der Fehler, dass man in der Landwirtschaft nur als wertvoll wahrgenommen wird, je mehr man arbeitet. Und ich finde, das muss man neu lernen, zu sagen, hey, ich habe Grenzen, ich kann nicht 16 Stunden jeden Tag die Woche arbeiten, ich muss auf meinen eigenen Körper achten. Deswegen hier nochmal mein Appell, lasst die neue Generation das im besten Falle besser machen. Denn wir wissen ja, es gibt viele, die ein Burnout haben. Auch in meinem Umkreis gibt es einige Landwirte, die ein Burnout haben. Und das liegt natürlich an diesem Hamsterrad.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Die Begrüßung bei einem Podcast ist das Allerwichtigste, habe ich mal gehört. Deswegen,
Gelernt.
Deswegen fange ich jetzt mal ganz originell an mit Hallihallo, Hallöchen.
Hi, Kuhlage.
Oh, deine war besser. Meine ist irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen albern. Egal.
Wie geht's dir?
Hervorragend, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich, weil es hat sich viel verändert in meinem Leben, in meinem Social-Media-Verhalten. Darüber werden wir gleich noch reden.
Okay.
Ich folge jetzt etlichen
Bauern
und Landwirten auf TikTok, weil das ist witzig. Und das
Tanzt
ist auch
du da auf TikTok? Oder was kann man da von dir sehen?
Von mir sieht man gar nichts. Ich stelle überhaupt nichts rein, aber ich konsumiere wahnsinnig. Ich bin wirklich TikTok-Junkie, muss ich sagen. Ich muss das selber ein bisschen unter Kontrolle bringen. Aber der Content, den mir da junge Landwirte und Landwirtinnen zur Verfügung stellen, ist wirklich unterhaltsam, weil ich in dieser Woche und in der letzten Woche sehr viel übers Maishäckseln gelernt habe.
Sehr schön. Es wird heute auch ein bisschen Thema sein. Ich habe ein bisschen was dazu mitgebracht. Aber bevor wir da in die Thematik steigen, müssen wir kurz sagen, wo wir uns hier heute gerade befinden.
63 Hektar. Wir müssen, glaube ich, nicht mehr groß erklären, was es ist.
Wer bist du?
Ich bin Andreas Kuhlage.
Und ich bin Maja Muckwitz.
Ich bin so ein bisschen der Typ aus der Verbraucherperspektive. Ich habe von Landwirtschaft überhaupt gar keine Ahnung. Reg mich über die Maishäcksler auf, die über die Straßen fahren. Nicht mehr, seit ich viel TikTok gucke. Aber ich habe natürlich viele Fragen und die versuchen wir alle hier zu klären in diesem Podcast. Und Maja kennt sich aus mit Landwirtschaft.
Genau, habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Du siehst heute so schick aus, also überhaupt nicht so.
Vielen Dank, aber ich trage Cowboy-Stiefel. Hast du die schon gesehen?
Nee, zeig mal.
Jetzt wäre es schön, wenn man das auch sehen könnte.
Schwarze Wildleder-Cowboy-Stiefel.
Ja, ich war die letzten zwei Wochen auf einem Roadtrip und habe mir landwirtschaftliche Betriebe angeschaut. Das scheint einer meiner Hobbys zu sein. Und da habe ich Country-Musik gehört und da fand ich, heute passen die Cowboy-Stiefel ganz gut.
Cool, da kommen wir zusammen. Country-Musik mag ich auch sehr gerne.
Ja?
Aber ich kann dieses Line-Dancing nicht. Kannst du das?
Ja, auch nicht. Aber ich glaube, es würde nicht auffallen. Ich glaube, ich könnte einfach so mithopsen.
Okay, jetzt kriegen wir Ärger mit den ganzen Cowboy- und Country-Fans. Aber das ist nicht unser Thema. Das ist hier nicht irgendwie so ein Western-Podcast, sondern es geht um Landwirtschaft in Deutschland, insbesondere in Niedersachsen. Dafür haben wir dich hier. Und deswegen heißt er 63 Hektar so groß wie ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland nun mal ist. Da kommt der Name her. Und es beginnt immer in diesem Podcast mit Maja.
Mit mir, genau. Ich bringe meistens eine Rubrik mit, aber auch heute mal wieder eine Hörermail, die uns erreicht hat. Bist du gespannt, wer uns da geschrieben hat?
Ja.
Ich muss die immer vorlesen, ne? Dabei finde ich, bist du der bessere Vorleser von uns.
Bin ich überhaupt nicht. Ich bin ganz schlecht im Vorlesen.
Das ist so eine schöne Radio-Stimme. Ich versammle mich auch ständig.
Gut, dass ich nichts im Radio sagen muss.
Also. Moin Maja, moin Kuhlage. Finde ich schon mal schön, weil da bin ich mit in der Begrüßung. Ganz oft gehen die Mails nur an dich. Aber hier, moin Maja, moin Kuhlage. Ich freue mich sehr über euren Podcast. Ich komme selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb und denke, es ist unabdingbar, dass wir die Kommunikation zwischen den Verbrauchern und den Erzeugern unserer Lebensmittel fördern. Deswegen schreibe ich euch aber nicht. Wie Maja natürlich weiß und Kuhlage bestimmt auch, finde ich gut, dass er das so sagt, wie ihr schon mitbekommen habt, ist momentan die Maisernte in Niedersachsen voll im Gange. Ich habe heute auf meinem Maishäcksler den ganzen Tag euren Podcast gehört und wollte diese Möglichkeit nutzen, um mich bei all den Autofahrern für ihre Geduld und ihre Akzeptanz ganz herzlich zu bedanken. Also das finde ich so schön, werde ich gleich nochmal was zu sagen. Wir wissen, dass hier für euch Hindernisse im Straßenverkehr sind, aber leider können wir unsere Maschinen nicht schmaler oder schneller machen. Deswegen versuchen wir auch möglichst weit rechts zu fahren und euch so wenig wie möglich zu behindern. Bitte werdet es nicht als egoistisch oder arrogant, wenn wir nicht immer auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn fahren können, da unsere Fahrzeuge sehr schwer sind und so schnell Gräben und Straßen beschädigen werden könnten oder unsere Fahrzeuge sogar umkippen. Gegenseitige Vor- und Rücksicht sind hier ausgesprochen wichtig. Dies gilt natürlich auch für alle unsere Fahrradfahrer. Danke an die lieben Autofahrer und denkt immer daran, in 3 Wochen hat der Spuk schon wieder ein Ende und auf den Straßen kehrt wieder Ruhe ein. Und wir ernten für euch. Mit freundlichen Grüßen, euer Häckslerfahrer Jan aus Celle.
Ist toll.
Finde ich einfach klasse, weil man könnte ja auch ganz anders darüber denken, wenn man da selbst drin sitzt und die ganze Zeit sieht, wie die Autos irgendwie hektisch hinter einem werden und die ganze Zeit irgendwie versuchen, sich vorbeizudrängeln, dass das irgendwie einen stresst, aber dass er da nochmal ja, sich einfach bedankt für die Rücksicht, finde ich richtig, richtig toll. Also danke, Jan, für deine Nachricht.
Ja, und das ist genau mein Thema, weil ich mich ja gerade intensiv zum Maishäcksle-Experten via TikTok ausbilden lasse. Habe ich so bei mir eine kleine Veränderung festgestellt. Jetzt, wo ich weiß, wie Mais gehäckselt wird und wie wahnsinnig kompliziert das ist und technisch ausgereift. Also da saß so ein Typ auf seinem Maishäcksler und hat in einer Sprache gesprochen, die ich überhaupt nicht mehr verstanden habe. Weil es ging um Reihenabstand, es ging um Kornkrecken, es ging um Schnitt, Häckselgrößen. Also Wahnsinn, total irre. Und dann hat er eben auch erklärt, dass sie jetzt den ganzen Kram wegfahren müssen. Und gestern hatte ich so einen Maishäcksler-Trecker vor mir, der hinten die ganze Ladefläche voll bis zum Rand hatte. Mit
genau, eine Mulde.
Mulde heißt es. Mhm. Aha, okay.
Trecker mit Mulde hinten dran, ne?
Ja. Wo du das. Und es staute sich natürlich auf. Und früher hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt und hätte versucht, ihn zu überholen. Und diesmal dachte ich so, nö, lass mal, der ist ja bestimmt gleich wieder weg. Weil ist ja auch wirklich, also die fahren ja wirklich nicht länger, als es unbedingt notwendig ist auf den Hauptverkehrsstraßen.
Ja.
Und ich dachte mir, ist auch bekloppt, jetzt überholst du den an der nächsten Kreuzung, stehst du neben
ihm. Steht er wieder hinter dir, ne?
Und er biegt rechts ab und dann war das völlig umsonst. Aber ich habe mich gewundert, wie schnell der ist. Also ich meine, so ein Riesentrecker mit riesigen Reifen und einem riesigen Anhänger, voll mit diesem Maisschrot hinten drauf, heißt wahrscheinlich anders, ne?
Nee, heißt so, alles gut, ja.
Und der ist locker 40, 45 gefahren.
Ja. Ja, Maschinen werden schneller und effizienter. Das spart viel Zeit.
Ja, irgendwann rasen die da mit Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei. Es ist ja Wahnsinn. Und ja, Maishäckseln, hochspannende Angelegenheit.
Genau, und er hatte ja auch im Text angesprochen, die Radfahrer. Und es ist tatsächlich so ein Feldweg vor allem ist ja super schmal. Und die Maschinen werden immer größer, sodass teilweise die Reifen schon auf dem Randstreifen sind. Und wenn dann ein Radfahrer kommt und man versucht, natürlich muss man irgendwie Platz machen, auszuweichen, dann kann es ganz schnell sein, dass die Hinterachse in den Graben reinrutscht. Und das ist uns jetzt gerade passiert mit unserem Rübenroder.
Nein.
Ganz tragisch, der ist auf die Seite gefallen dann. Und da liegt dann mal eben eigentlich vom Wert her ein halbes Haus im Graben.
Und was habt ihr dann gemacht?
Und da mussten wir 2 Kräne organisieren, die dann in mehreren Stunden diesen Rübenroder wieder aus dem Graben gezogen haben.
Oh nein.
Ja, also der Fahrer war unversehrt, alles gut. Und okay, die Maschine am Ende auch. Also es ist alles gut gegangen, ja. Aber es geht dann doch ganz schnell.
Aber das sind auch immer so diese TikTok-Videos, die ich mir dann angucke und natürlich im ersten Moment lache.
Mach
und denke
mich ganz
so,
wahnsinnig, dass du hier so ein TikTok-Kandidat
schlimm,
bist,
ganz,
weil
ganz schlimm.
Ich fühle mich jetzt richtig alt dir gegenüber. Dabei bin ich ja die weitaus jüngere von uns.
Hallo, uns trennen höchstens ein paar Jahrzehnte.
Nutzt, verunsichert mich. Aber pass mal auf, du kannst es jetzt hier direkt unter Beweis stellen, weil jetzt komme ich schon an mit unserer ersten Rubrik, dass du einen Fachbegriff aus der Landwirtschaft erraten musst oder mir erklären musst. Und der liebe Jan, der uns gerade eben geschrieben hat, der hat noch ein PS dran gehängt und schreibt, des Weiteren noch ein Vorschlag für die erste Rubrik. Was ist denn ein Cracker? Und du hast es ja eben gerade schon hier mit aufgereiht.
Pass auf, es hat auf jeden Fall was mit Mais zu tun. Und zwar gibt es 2 grundsätzlich verschiedene Arbeitsgänge beim Maishäckseln, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht ja einmal um das Korn und einmal um den ganzen anderen Rest.
Also genau, Maiskorn, ja.
Ja. Mhm. Und der ganz andere Rest, fange ich mal damit an, der wird zerhäckselt zu Schrot und das wird dann, nehme ich mal an, zu Tierfutter oder irgendwas oder so.
Genau, das wird oftmals seliert oder es geht in die Biogasanlage, ganz unterschiedlich.
Ja. Und das andere, das Korn, das muss ja auch von den Maiskolben runter, weil wir können das Korn ja nicht, die Maiskolben so in die Mikrowelle packen, damit da Popcorn draus wird. Nein, wir brauchen die Körner. Und die Körner, wenn man die herauslöst, macht man das mit einem Cracker.
Du vermixt da so ein bisschen was.
Oh Mist,
aber
war
es
so
schon,
gut.
Ist schon sehr, sehr gut, weil du jetzt schon mal einordnen konntest, dass es aus dem Maishäcksler kommt. Und tatsächlich ist das ein Bauteil im Feldhäcksler, also in diesem Maishäcksler, sind so Scheiben und Walzen, die dafür zuständig sind, dass der dass das Maiskorn aufgerieben wird. Denn nur ein aufgeriebener Maiskorn kann auch von dem Rind oder der Biogasanlage verwertet werden. Und okay. Das hat nichts mit unserem Mais zu tun, den wir essen, weil das ist ein ganz anderer Mais.
Ach so.
Ja, der wird auch ganz anders geerntet. Also der Maiskracker ist dafür da, das Maiskorn verwertbar zu machen, den Maiskorn verwertbar zu machen für die Kühe und für die Biogasanlage.
Ah, okay, das kriegen wir gar nicht dann in unsere Mikrowellen-Popcorn-Packung.
Nee, rein. Genau, das ist ganz, ganz anderer Mais. Also man nennt den Cracker oder Korncracker oder Kornaufbereiter, Körnerprozessor wird auch manchmal dazu gesagt, falls sich jetzt irgendjemand wundert. Vielleicht wissen das einige nicht,
ja,
dass es dafür noch mehrere Namen gibt.
Gut, also hier sind die Rollen mal wieder klar verteilt. Mir gegenüber sitzt die Klugscheißerin und ich bin wieder der dumme Stadtlümmel. Wundervoll. Also,
aber eins haben wir gemeinsam. Wir haben eine Doku geguckt.
Oh ja.
Als Vorbereitung für die heutige Podcast-Folge. Vielleicht können wir erzählen, was wir heute als Thema haben.
Also das Thema ist die Herausforderungen in der Landwirtschaft. Und das ist natürlich so ein wahnsinnig großer Begriff. Wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Wir haben uns beide im Vorfeld dieses Podcasts eine sehr, sehr spannende Doku angeguckt. Und zwar ist es eine Doku, die heißt Ackern oder Aufgeben und ist gemacht worden von den Kolleginnen und Kollegen von Rabiat, die für das Y-Kollektiv arbeiten. Googelt das mal, findet ihr bei YouTube und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Es geht in dieser Doku so ein bisschen darum, was junge Leute antreibt, in die Landwirtschaft zu gehen. Es geht um junge Landwirte und Landwirtinnen, die dort schon traditionell arbeiten, weil sie familiär davon geprägt sind, also Höfe geerbt haben oder wie auch immer, oder erben wollen. Und es geht um junge, enthusiastische, ich würde mal sagen, Stadtmenschen oder Seiteneinsteiger, Quereinsteiger.
Quereinsteiger, ja.
Die in die Landwirtschaft wollen. Und jetzt könnte man denken, wow, das ist irgendwie so eine hoffnungsvolle Geschichte, eine Geschichte von Aufbruch, eine Geschichte von Erfolgen. Und das ist sie leider nicht. Es ist eine Geschichte, die mich wahnsinnig desillusioniert, aufgewühlt, ja, zurückgelassen, ja, hat. Ging dir das auch so?
Genau, also ich konnte die nur ganz, ganz schwer schauen. Man hat die ganze Zeit so einen kleinen Kloß irgendwie im Hals. Es bedrückt einen richtig, einfach weil man so mit der Wahrheit mal konfrontiert wird, wie hart die Arbeit da draußen ist und wie hart es auch ist, Dinge anders zu machen in der Landwirtschaft. Mein Vater, der musste rausgehen. Also er konnte sich das nicht mit angucken, weil da wurden ja so viele schwere Themen aufgemacht. Burnout, Suizid, Arbeitsüberlastung, trotz Krankheit zu arbeiten. Die politischen Auflagen wurden da einmal kurz aufgemacht, wie schwer das ist. Also da kriegt man ja die volle Bandbreite an den Herausforderungen, die es gerade gibt. Und das ist schwer, dem so
anzuschauen. Ja, also ich kann sagen, es ist eine absolute Guckempfehlung von uns. Aber erwartet bitte nicht, dass das irgendwie so ein Popcorn-Unterhaltungsabend wird, sondern das ist wirklich was zum Nachdenken. Mich hat es auch wütend gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, wow, da sind junge Menschen, die sind idealistisch, die sind enthusiastisch, die wollen der Landwirtschaft, auch der konventionellen Landwirtschaft, irgendwie ein neues Gesicht geben. Und dann werden die permanent nur in den Hintern getreten und es werden die Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Und irgendwie ist es frustrierend, die Moderatorin oder ich sag mal so die Journalistin, die diese Dokumentation begleitet und macht, die sagt am Ende diesen Satz, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Die sagt, ich kenne keinen Beruf, bei dem die Menschen so viel arbeiten, so wenig Freizeit haben, so wenig verdienen und trotzdem mit so viel Herzblut dabei sind. Hm. Man möchte manchmal so diesen Leuten sagen,
das ist also, der Moment, wo man so die Taschentücher, ja, mit dem Taschentuch die Tränen so wegmacht und sich so denkt, stimmt.
Ja, aber ich sag mal so, jeder Coach würde ja sagen, lass den Scheiß. Also wenn es dich so
lassen
fertig
ja auch
macht.
Viele, muss man ja dazu sagen. Ne? Also ganz oft fehlt ja auch die Hofnachfolge. Und ganz, ja, viele in meinem Alter entscheiden sich vielleicht auch gegen die Landwirtschaft. Und dann ist es wieder ein Hof, der die Tore schließt.
Ja. Ne? Also wir haben übrigens die Doku jetzt auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Dann müsst ihr nicht lange suchen, dann könnt ihr euch die gleich angucken. Also ich werde auch die eine Szene nicht vergessen, wo die eine junge Landwirtin, die mit ihrem Mann, der nicht vor die Kamera wollte, versucht hat, da was auf die Beine zu stellen in Brandenburg, die von ihren Schulden erzählt hat.
Ja.
Und die am Ende dieser Doku da sitzt und sagt, ja, wir haben hier Millionen Schulden, ich habe keine Ahnung, wie ich die zurückzahlen soll.
Und sie wissen jetzt schon, dass sie das eigentlich abzahlen müssen, bis sie 60 sind.
Ja.
Und dass sie jetzt auch keine weiteren Gelder mehr bekommen, das wissen sie auch schon. Und das ist hart mit anzuschauen, dass sie sich so darauf vertraut haben, dass viele dann diese ganz, also eigene Käseprodukte haben die ja hergestellt in so einer eigenen Molkerei auf dem Hof.
Ja.
Mit einer ganz besonderen Rinderhaltung dazu. Und am Ende fehlt dann doch die Kaufkraft. Und das ist so traurig mit anzusehen, ne? Dass Idealismus und vielleicht auch Motivation an mancher Stelle einfach doch nicht die Lösung ist. Leider. Würde man ja so gerne haben.
Jetzt kann man vielleicht auch unterstellen, möglicherweise war da auch ein klein bisschen Naivität dabei oder auch ein klein bisschen Unbelecktheit, um sich in dieses Terrain zu wagen. Aber es ist so
frustrierend. Ich finde es schon, dass man das mal loben kann, weil die eine Vorstellung Absolut. Hatten und eine Vision, wie sie sich die Landwirtschaft wünschen. Und die Gesellschaft wünscht sich ja eigentlich auch eine Form, die so aussieht. Aber dass es dann am Ende nicht umsetzbar ist, das konnten die sich nicht eingestehen.
Das hat mich auch so frustriert, wo ich so dachte, wir alle wollen das doch. Wir alle wollen junge Menschen in die Landwirtschaft holen. Wir wollen die Landwirtschaft ein bisschen verändern. Wir wollen, dass es den Tieren besser geht. Wir wollen, dass dieses Traditionelle auch weiterlebt. So. Und dann funktioniert es nicht. Und man fragt sich, woran liegt es? Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ist es wirklich nur die Politik? Wem wäre das zu einfach? Sind es wir alle, weil wir einfach durch unser Kaufverhalten solchen Leuten keine Chance geben?
Du meinst jetzt, warum sich solche Formen der Landwirtschaft nicht durchsetzen können?
Warum sie nicht koexistieren können? Warum es für die keine Nische gibt? Warum es diesen Menschen so schwer gemacht wird?
Ich glaube, es gibt diese Nische. Also es gibt auf jeden Fall ja Höfe, wo du direkt am Hofladen dir was kaufen kannst und auch für einen deutlich teureren Preis. Aber das muss natürlich alles gut durchkalkuliert sein. Ne? Wer wohnt bei mir in der Umgebung? Wie lang ist die Fahrtstrecke zu mir? Ist das überhaupt möglich? Gibt es überhaupt diesen Absatzmarkt? Also da muss man ja ganz, ganz viel vorher kalkulieren. Und wenn diese Kalkulation nicht ordentlich durchgeführt wurde, dann ist das am Ende, ja, geht es am Ende eben nicht auf.
Ja. Lass uns mal so einige Aspekte dieser Doku herauspicken und mal gucken, ob du sowas Ähnliches auch schon erlebt hast. Ja. Also, es geht damit los, dass ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe nebenbei ein paar Notizen gemacht. Dachte mir
bin,
so.
Bin begeistert, Kollege.
Ja, es ist nicht nur einfach so. Ich bin auch vorbereitet hier in diesem Podcast. Ne? Ich werde immer so als der faule Schlons dargestellt. Aber nee. Also erstmal grundsätzlich gilt ja, wenn du in diese Branche willst, Landwirtschaft, verabschiede dich von 9-to-5.
Ja.
Verabschiede dich von freien Tagen in der Woche. Verabschiede dich von Urlaub.
Urlaubsvertretung.
Kann man das so sagen?
Ja, klar, genau. Sieht man ja auch in der Doku. Da wird ein Junglandwirt begleitet, der eigentlich auch studiert hatte und jetzt ein super schlechtes Einkommen hat und das trotzdem aus Überzeugung macht. Und der war gerade auf Antibiotika und für ihn war das vollkommen verständlich, dass er arbeiten muss, weil dieser Betrieb sich einfach nicht genügend Mitarbeiter leisten konnte und da jeder dann tagtäglich anpacken muss. Das ist natürlich vor allem so bei viehhaltenden Betrieben. Ne, die haben eben jeden Tag Hunger und Durst und wollen gepflegt werden und gefüttert werden. Und da kannst du nicht liegen bleiben, nur weil du krank bist. So traurig das auch ist.
Ja, und mit welcher Selbstverständlichkeit der das so geschildert hat. Also in dem Moment, wo ihn die Journalistin interviewt, sagt er, Ja, ich bin gerade wieder auf Medikamente und müsste eigentlich ins Bett. Und ich dachte so, okay, 90% in diesem Land haben einen Job, in dem sie sich jederzeit krank melden können.
Ja.
Und das ist eine Errungenschaft, auf die können wir wirklich stolz sein.
Kannst du das eigentlich auch hier?
Könnte ich auch. Okay. Könnte ich auch. Bei mir ist noch ein bisschen
was anderes. Man erwartet dich ja so morgens in der Morningshow.
Aber ich kenn diesen Druck in Ansätzen auch ein bisschen. Also, weil ich denke dann auch, natürlich habe ich eine Verpflichtung, ich will meine Kollegin morgens nicht alleine lassen und ich will auch Geld verdienen.
Klar, das kennt jeder, diesen Leistungsdruck, ja. Ne?
Ja. Aber theoretisch behaupte ich einfach mal, einem Großteil der Berufstätigen in diesem Land geht es ja mit Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ja sehr gut. Also, wenn ich mich krank fühle, dann kann ich zu Hause bleiben und ehrlich gesagt gehe ich auch so weit, dass ich sage, du solltest auch zu Hause bleiben, weil du tust dir und allen anderen keinen Gefallen. Und dann dachte ich, diese Selbstverständlichkeit, die kennen Landwirte nicht, weil es ist niemand da, der diesen Job macht.
Ich hatte auch, ich glaube, das passt jetzt gerade an dieser Stelle, ich hatte eine Situation mit einem Landwirt. Ich war auf einem Event letzte Woche und da habe ich mit einem Landwirt gesprochen, der war so 65. Und zu dem habe ich gesagt, pass mal auf, ich finde es voll schön, ich habe gerade gehört, dein Sohn ist fertig mit dem Studium, der kommt jetzt bald nach Hause und der sitzt jetzt auch mit auf dem Trecker. Das freut mich richtig, dass der doch seinen Weg zur Landwirtschaft gefunden hat. Der hat auch Landwirtschaft studiert. Und da sagte der Vater so, und ich glaube, der spricht ja für viele in der Generation, ja, der probiert es jetzt gerade mit Work-Life-Balance bei uns auf dem Hof und hat das so ein bisschen belächelt. Und dann dachte ich mir so, und genau daran liegt schon der Fehler, dass man in der Landwirtschaft nur als wertvoll also nur als wertvoll wahrgenommen wird, je mehr man arbeitet. Je fleißiger du bist, desto mehr bekommst du diese Wertschätzung innerhalb der Familie oder von den Leuten, die da auf dem Hof sind. Und ich finde, das muss man neu lernen. Das muss man neu lernen, zu sagen, hey, ich habe Grenzen, ich kann nicht 16 Stunden jeden Tag die Woche arbeiten, ich muss auf meinen eigenen Körper achten. Und dass das immer noch so belächelt wird, das finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen hier nochmal mein Appell an alle diejenigen, die vielleicht gerade bei der Übergabe sind, lasst die neue Generation das im besten Falle besser machen. Denn wir wissen ja, es gibt viele, die ein Burnout haben. Auch in meinem Umkreis gibt es einige Landwirte, die ein Burnout haben. Und das liegt natürlich an diesem Hamsterrad.
Da quatschen wir gleich noch drüber. Da gab es auch einen sehr, sehr berührenden Fall in dieser Doku. Aber jetzt schilder doch mal aus deiner Erfahrung. Geht das überhaupt, Work-Life-Balance in einem landwirtschaftlichen Betrieb? Weil ich sag mal so, früher, man muss die ältere Generation auch ein bisschen verstehen, weil die sind aufgewachsen, die hatten ja auch keine andere Wahl irgendwie. Und damals war das auch noch so Arschbacken zusammenkneifen und so. Man ist so
sozialisiert. Genau, das ist ja auch nicht nur in der Landwirtschaft so, ist ja auch im Gesundheitswesen so, dass einem da auch immer gesagt wird, hey, in deinem Alter habe ich auch meine 70 Stunden gearbeitet. Also das ist einfach so die alte Schule, das sind harte Jahre, da muss man durchziehen. Aber trotzdem, finde ich, kann man das ändern, wenn es besser geht.
Absolut. Das ist ein interessanter Punkt. Also ich find auch gut, ich sag mal so, die New Work ist ja irgendwie so ein Schlagwort. Also es verändert sich alles. Die jungen Leute, jetzt rede ich wie mein eigener Papa.
Aber du nutzt TikTok. Komm her, das macht dich ganz jung.
Hey, ich bin jung, der Junggebliebene. Ich trage weiße Turnschuhe und bin cool. Ja, meine Basecap habe ich immer quer. Aber ich nehme das natürlich auch so wahr. Ich habe ja einen Sohn, der ist auch relativ jung. Und ich finde das auch gut, dass die einen anderen Lebensweg gehen und andere Lebensmodelle gehen wollen. Irgendwie bei uns hat es ja auch schon ein bisschen angefangen. Man muss sich aber immer ein bisschen dafür rechtfertigen, weil, wie du ja schon richtig bemerkt hast, irgendwie von den älteren Leuten wird man immer so ein bisschen belächelt als diejenigen, die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Und ich denke mir, genau, wir wollen nicht mehr so arbeiten wie ihr. Wir glauben, dass das Leben noch ein bisschen mehr zu bieten hat.
Ja, und wir wissen ja auch, dass es am Ende nicht gesund ist, so zu arbeiten. Also es hat ja Konsequenzen, wenn du dich kaputt arbeitest.
Richtig. Die Frage ist, geht das in der Landwirtschaft? Gibt es Wege? Jetzt sag mal, du aus deiner eigenen Erfahrung, du bist ja in einem landwirtschaftlichen Betrieb, deine Familie, und du wirst diesen Hof ja irgendwann übernehmen. Hast du eine Idee, wie das funktionieren kann?
Also ich kann einmal von unserem eigenen Betrieb sprechen. Ich finde das immer ganz schön zu sehen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, zum Beispiel auch für die Erntedankfeier oder für ein Rübensilvester, also wenn wir fertig sind mit der Rübenernte. Also wir haben unsere festen Feiertage mit unseren Mitarbeitern, und unsere Mitarbeiter haben eigentlich feste Arbeitsstunden, soweit es möglich ist. Morgens um 7:30 ist Arbeitsbeginn und um circa 16:30 ist Arbeitsende. Aber es kann natürlich sein, dass am Wochenende gearbeitet wird, und natürlich gibt es diese Erntespitzenzeiten, wo man wirklich viel, viel arbeitet. Dafür ist auf dem Ackerbaubetrieb über den Winter der Betrieb zu. Also wir machen 2 Monate lang, schließen wir unseren Betrieb kurz vor Weihnachten und dann fast bis in den Februar rein. Also die haben dann auch Zeit sozusagen zu recovern, und da ist dann auch die Zeit, wo die meisten dann in Urlaub fahren oder weiter wegfliegen. Also bei uns auf dem Hof ist das auf jeden Fall möglich. Wir halten jetzt aber auch kein Vieh. Ich habe aber natürlich auch Freunde, die viehhaltende Betriebe haben oder Viehhalter sind, so rum. Und ich habe jetzt gerade neulich mit einem gesprochen, der ist 25 Jahre und hat den Betrieb schon übernommen.
Boah.
Und der setzt sich jeden Sonntag hin, macht sich den Plan, weil es sind ja auch absolute Routinearbeiten. Also ne, Fütterung muss immer gleich sein, es gibt immer Kontrollen, die immer gleich sein müssen. Das heißt, man kann das eigentlich relativ gut planen. Und der schickt dann jedem einzelnen Mitarbeiter, das kann dann auch jeder sehen, was der andere zu tun hat, eine To-Do-Liste. Und die dürfen die Mitarbeiter ganz höchstpersönlich zu dem Zeitpunkt, wann sie denn wollen, abarbeiten. Und wenn sie eher fertig sind, dürfen sie eher fahren. Und wenn sie länger brauchen, dann braucht es vielleicht mal länger. Aber er meinte, auf diesem Hof gibt es keine Überstunden und es gibt keine überarbeiteten Mitarbeiter, weil die sich komplett selbst organisieren können. Und das fand ich mega.
Ja, also ich sag mal so, es gibt keine überarbeiteten Mitarbeiter außer ihm selbst, ne?
Weil er jetzt den Plan immer macht.
Naja, er muss ja am Sonntag da sitzen. Also wenn wir alle irgendwie nochmal vom Bett rüber aufs Sofa ziehen und Netflixen, dann macht er Pläne. Er kann ja nicht am Sonntag sagen, so tschüss, das war's, ich habe jetzt hier Sonntag. Das geht ja nicht, ne?
Nee, das geht nicht.
Und ich frage mich dann immer, jetzt wird's philosophisch, Achtung, pass auf. Ich habe mich während der Doku gefragt, muss man vielleicht dieses Gen haben? ich habe mich ja gefragt, warum sind diese jungen idealistischen Leute, die vielleicht aus der Stadt kommen und in die Landwirtschaft gehen, warum sind die gescheitert oder warum drohen die zu scheitern? Und ich dachte mir, vielleicht musst du ein Gen in dir haben. Das hast du von deinen Eltern bekommen, die Landwirte waren, und die von den Großeltern.
Philosophisch oder biologisch wirst du.
Vielleicht ist es beides. Aber ich dachte mir so, ja, wenn du damit sozialisiert wird, aufwächst, nur dann hast du die Chance, diese ganze Philosophie und diesen Lebensstil, der dahinter steckt, weil anders geht, es ist nicht einfach nur ein Job, habe ich gelernt. Es ist ein Lebensstil. Und wenn du das nicht bis in die letzte Zelle verinnerlicht hast,
ja,
dann funktioniert es vielleicht nicht. Ist es vielleicht das?
Ja, wir Landwirte und Landwirtinnen reden ja immer gerne von Tradition, ne? Also ich sage ja auch, ich bin die 11. Generation und hinter mir liegt so eine lange Geschichte. Und ich merke ja auch, ich habe ja auch in einem Drei-Generationshaus gewohnt. Meine Oma und mein Opa habe ich noch arbeiten sehen. Und ich weiß, was sie dafür alles aufgeopfert haben oder was sie sich alles aufgebaut haben und worauf sie stolz sind. Und das trägt mich natürlich auch, ne? Also das ist meine Motivation. Und vielleicht, wenn man das nicht hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger.
Ja, ich muss auch immer meine Neffen denken. Die sind alles Fußballer. Und für die ist es selbstverständlich, jeden Sonntag auf dem Platz zu stehen. Egal welches Wetter es ist, egal wie gemütlich es zu Hause ist, egal wie am Abend vorher gefeiert wurde, die stehen auf dem Platz. Für mich ist es unvorstellbar, aber die haben das von ihrem Vater mitbekommen. Das ist einfach so. Und ich dachte mir so, du kannst Leute nicht zu einem Fußballer erziehen von heute auf morgen. Die müssen das von Kindesbeinen an auf verinnerlichen. Und da dachte ich so, wahrscheinlich ist es bei Landwirten genauso.
Ja.
Wenn du das nicht vorgelebt bekommst, dann kannst du es schwer lernen, oder?
Ja, so ist es. Aber trotzdem gibt es nur noch 1% Landwirte in Deutschland, ne? Also 1% der Bevölkerung,
ja,
sind Landwirte.
Und jetzt wird es ein bisschen makaber. Darum geht es nämlich auch. Warum werden es nicht mehr, warum werden es weniger? Weil nicht nur viele ihre Höfe aufgeben, sondern weil manche Leute sterben. Und nicht an Altersschwäche, sondern weil sie sich das Leben nehmen. Da gibt es einen erschütternden Fall in dieser Doku. Ein junger Landwirt meldet sich in der Redaktion und möchte von dem Fall seines Vaters berichten. Und sicherlich steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Aber es fiel der Satz, von ihm selbst ausgesprochen, Suizid- und Selbstmordgedanken sind in der Landwirtschaft ein großes Thema. Jetzt kenne ich mich nicht so gut aus. Du hast viele Freunde.
Hm.
Ist das ein Thema? Redet man darüber? Wie findet das statt? Wie nimmt man das wahr?
Ich glaube, mentale Gesundheit ist ein Thema, was noch nicht als Krankheit vielleicht angesehen wird in der Landwirtschaft.
Also, wie meinst du das?
Was man gerne ignoriert, das ist auch eine mentale Gesundheit und eine mentale Krankheit dem auch gibt. Ich kann mir vorstellen, dass man sich das als Landwirt oder Landwirtin selbst nicht eingestehen möchte, wenn man zum Beispiel depressiv ist oder zum Beispiel keinen Ausweg mehr findet, dass man sich nicht traut, seine Schwäche zu zeigen. Das ist immer noch ein Problem. Und ich glaube, das findet immer mehr Gesprächsraum. Schön, dass wir das jetzt hier auch thematisieren. Und es gibt auch viele Stellen, wo man sich melden kann, wenn man Probleme hat. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft dabei ist, sich zu entwickeln, um solchen Leuten zuzuhören und das auch wirklich ernst zu nehmen.
Mhm.
Ja. Du merkst, es fällt mir voll schwer, generell über Herausforderungen zu reden. Ich bin ja eigentlich immer eher dafür, positive Botschaften in die Welt zu setzen, und heute sich nur mit Herausforderungen zu beschäftigen, das strengt mich an.
Ja.
Ich möchte dann natürlich auch den richtigen Ton treffen für die Familien, die das betrifft.
Ich finde das wahnsinnig wichtig,
ja,
und wir müssen an dieser Stelle auch einen Hinweis geben, wenn ihr da entsprechende Gedanken habt oder kreist, dann holt euch Hilfe. Es gibt eine Krisenhotline für Landwirte, da kann man sich melden, und was ich erschreckend fand, da gibt es 30 bis 40 Anrufe pro Woche.
Mhm.
Also es gibt offenbar...
Aber dann wird es ja angenommen, und das ist ja wirklich was Schönes. Ne?
Super. Also das ist ja der erste Schritt, irgendwie so sich Hilfe holen, darüber reden. Aber dass Menschen, dass es eine Branche gibt, in der Menschen so in Not sind. Also
ja,
seelische Not,
ja,
finanzielle Not, wie auch immer.
Ja, ich glaube, es ist einfach diese psychische Belastung, und es ist auch dieser wirtschaftliche Druck. Ne? Also wie du gerade eben schon gesagt hast, da sind Millionen von Schulden, die man hat. Ich,
ja,
werde schon nervös, wenn ich für 3 Getränke eingeladen werde, kriege ich schon ein schlechtes Gewissen. Und da geht es einfach um mehrere Millionen. Dann die soziale Isolation, auch ganz oft. Ne? Also viele Betriebe sind ja auch abseits von Dörfern, abseits von irgendwelchen Partys und Fäden, die einen oftmals, die für uns Menschen wichtig sind.
Kulturelles Angebot weit weg, irgendwie mal abends kurz um die Ecke gehen im Restaurant, das geht ja auch nicht so ein oder weiteres.
Ganz,
ne?
Genau, und man ist einfach in diesem Hamsterrad, kommt gar nicht vom Hof weg. dann, ja, wie auch, wie gesagt, dass man sich das nicht richtig eingestehen kann, wenn man mental krank ist und sich auch, glaube ich, nicht um seine komplette Gesundheit kümmert.
Ja.
Also wie oft arbeiten die krank? Das gehört ja auch mit dazu. Mhm. Ja.
Nicht nur physisch krank, sondern auch seelisch krank. Wir verlinken übrigens die Nummer der Krisenhotline noch in den Shownotes. Da könnt ihr das
trotzdem vielleicht nochmal einen Blick auf die Dokumentation. Der Sohn, der seinen Vater an Suizid verloren hat, ist trotzdem ein motivierter Junglandwirt. Und da war so mein Moment, wo mir wirklich die Tränen liefen, weil ich mir dachte, wow, ne? Also was du da in dir haben musst. Ich glaube, er hat auch so Sätze gesagt wie, das mache ich jetzt erst recht für meinen Vater und ich werde es jetzt irgendwie in Angriff nehmen und auf mich achten.
Ja.
Also, Wahnsinn.
Mich würde mal deine Gedanken dazu interessieren. Also, wenn du auf eine Branche blickst und auf ein Berufsbild, was ja offenbar auch mit so vielen Herausforderungen verbunden ist, auch körperlichen, gesundheitlichen, seelischen Herausforderungen. Ein Aspekt möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, der ist nämlich auch noch zu kurz gekommen bisher. Partnerschaft.
Mhm.
Also da ist auch ein junges Paar, was ganz offen darüber redet, dass die Partnerschaft auch massiv darunter leidet, dass sie alle durch die Bank weg sagen, sie haben zu wenig Zeit für sich selber, sie haben zu wenig Zeit für Gemeinsames, für ja, Quality Time mit dem Partner. Ich sag mal, wenn du auf so eine Aussicht blickst, irgendwie, denkst du da nicht manchmal, Alter, ich müsste ja verrückt sein. Kein Urlaub, die ganze Zeit arbeiten, Beziehungskrisen sind eh vorprogrammiert. Soll ich das wirklich machen?
Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz schöne Seiten, falls ich das an dieser Stelle einmal aufzählen darf. Also man hat ja ganz, ganz viele unterschiedliche Leute am Tisch, ob es jetzt die Auszubildende ist, ob es die Großmutter ist, die da noch mit dran sitzt. Oder vielleicht kann man sich auch ein Au-pair-Mädchen leisten für eine gewisse Zeit. Also das ist ja immer ein ganz, ganz bunter Tisch. Und ich finde auch in der Landwirtschaft hat man eigentlich immer offene Hoftore. Da kommt der Nachbar vorbei, da kommt die Gärtnerin irgendwie, Nachbarsgärtnerin auch nochmal vorbei. Also es kann auch richtig schön sein und nicht so, wie du gerade dargestellt hast, alles ganz naja, einsam und schlimm. Und
ich dramatisiere natürlich auch ein bisschen, das ist ja auch ein dramaturgischer Effekt. So.
Ja.
Aber ich sag mal so, wenn ich sag mal so, die Partnerschaft, also Beziehung, um jetzt mal auf dieses Thema zu kommen, weil mich das auch interessiert,
ja.
Die steht ja unter einer unwahrscheinlichen Belastung. Also meistens sind da ja noch Kinder im Spiel. Ich habe auch ein Kind. Ich weiß, wie allein ein Kind eine Partnerschaft belasten kann, eine Beziehung. Wenn ich mir vorstelle.
Liebe Grüße an deinen Sohn.
Ja, oh scheiße, das habe ich jetzt falsch formuliert. Also hallo, ich bin froh, dass ich dich habe, du bist toll und ich bereue nichts. Aber ich weiß, es ist eine Belastung, jeder, der Kinder hat, wird mir da recht geben.
Ja.
Und dann auch noch so ein Hof und dann auch noch diesen Druck und alles, was da so gibt. Wie findet man da einen Weg? Hast du Freunde, die auf dem Hof leben, eine Partnerschaft haben, wie schaffen die sich Räume, sagen die, Mensch, heute machen wir mal ein Abend zu
zweit. Ich glaube, ganz viele machen ehrenamtliche Sachen, ob es jetzt bei der Feuerwehr ist oder bei der Landjugend oder bei den Landfrauen.
Das auch
also,
noch.
Da gibt's, ja, aber das ist ja was Geselliges auch. Und es gibt ja wirklich noch so Volksfeste, Erntedankfest oder Tag der offenen Hoftür. Ich kenne da, also das ist wirklich noch so, wie man es sich vorstellt. Da kommen die Leute in ihren witzigen Klamotten mit diesen Ortsnadeln.
Ja, nee, ich, also, nicht,
weißt,
ich,
meine?
Nee, ja, ich ja. Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Ich meine, wenn man in einer Beziehung ist, auf dem Hof lebt und all diese Schwierigkeiten hat, diesen Herausforderungen, darüber reden wir heute.
Ja.
Wie schafft man es, eine gute Beziehung zu führen?
Fragst du jetzt die Richtige, weil ich schon ganz lange eine Ehe führe? Nein, aber ich kann es ja bei meinen Eltern beobachten. Das muss natürlich gut organisiert sein. Und man muss sich auch seinen Freiraum schaffen und andere Hobbys haben.
Geht das?
Falls du es dir nicht vorstellen kannst, meine Mami ist ja auch Landwirtin und sie war im Volleyballverein. Mein Vater ist wie du Golfspieler. Also es gibt schon einen Ausgleich zur Landwirtschaft.
Okay, das klingt wahrscheinlich für einige Landwirte so nach purem Luxus. Aber ist das vielleicht auch so ein Geheimnis, dass man sich trotz der ganzen Belastung, dass man nicht den Fehler macht, ach, das ist ja nur das Private. Das kommt an allerletzter Stelle, sondern dass man zwischendurch auch mal sagt, nee, klar kommt der Hof, aber dann komm auch gleich ich mit der Familie oder vielleicht sogar noch andersrum. Ist das vielleicht der Unterschied zu dem, wie man es früher gehandhabt hat?
Ich glaube, das muss man ganz individuell betrachten. Also mein Vater zum Beispiel ist auch auf einem anderen Hof aufgewachsen und die waren in kompletter Alleinlage, also noch nicht mal mit Dorf. Und die haben das geliebt, als Familie dort Zeit zu verbringen und brauchten diesen Ausgleich gar nicht. Das kann ja auch was ganz, ganz Schönes und Idyllisches sein. Aber dennoch verstehe ich den Punkt, wie du sagst, so viel Stress und wirtschaftlicher Druck, den man als landwirtschaftliches Ehepaar gemeinsam hat. Aber gibt auch die schönen Momente und die harten, wie immer.
Mit Sicherheit.
Ja.
Ach, wir reden so viel über Probleme. Ich muss noch mal eins kurz hinterher schieben, weil das auch noch ein wichtiger Punkt ist. Du hast den ganzen Anfang auch angesprochen.
Mhm.
Es geht um Auflagen, um, ich sag mal so, politische Rahmenrichtlinien, die sich verändern und mit denen Landwirte und Landwirtinnen auch zu kämpfen haben. Also es gibt diesen einen Schweinebauern dort, der sich gerade einen Stall eingerichtet hat und mehr Platz für seine Sauen.
Ist das nicht eine schlimme Szene? Da steht er da und hat einen Maßstab in der Hand und will genau zeigen, wie viel Zentimeter und Meter jetzt jedes Schwein hat und was er sich dabei ausgerechnet hat und was jetzt die Politik schon wieder Neues fordert, obwohl er auch wieder Millionen Schulden aufgenommen hat für diesen neuen Stall, seine eigene Tochter nicht hat aufwachsen sehen, wegen den Umbaukosten oder der riesigen Baustelle auf dem Hof. Und jetzt ändert sich da wieder was und er kann sein Schwein nach den Standards nicht verkaufen, wie er das geplant hatte.
Ja, genau. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, er hat den Stall gerade fertig gemacht nach, ich sag mal so, modernsten Standards und dann gibt es eine neue Verordnung und er müsste es noch größer bauen und er sagt, wenn er das macht, kann er natürlich tun, kostet für ihn noch mehr Geld, kriegt er über die Schweinezucht nicht wieder rein.
Ja.
Und der war so, der stand so achselzuckend da, am Ende sagte, was soll ich jetzt machen? Und man wird so alleine gelassen damit und dachte mir so, ja, da sitzen irgendwo Leute, die treffen so eine Entscheidung und es interessiert keinen so richtig, was es am Ende mit den Landwirten macht, oder?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch so das große Problem. Wir entwickeln uns alle weit, also die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Wir haben große Ansprüche an die Tierhaltung. Es ist ja auch alles schön und gut. Aber man kann dann ganz oft nicht verstehen, dass so ein Stall, der erst 20 Jahre alt ist, ne, 20 Jahre ist irgendwie eine lange Zeit, wenn man darauf schaut, wie man selbst vor 20 Jahren war und was sich da an Gedanken schon dazugekommen sind und dann den Ansprüchen. Und dass die jetzt immer noch da an den Kosten hängen und sich einfach nicht noch einen neuen Stall dahin bauen können, das sieht man oft ganz, also sieht man oft nicht.
Mhm.
Sondern man fragt sich immer, wieso entwickelt sich das so langsam? Wieso kann man da nicht einfach jetzt einen Offenstall draus machen? Wieso, wieso, wieso? Ja, weil es alles Geld kostet.
Mhm. Das ist echt, das bewegt einen schon sehr.
Mhm.
Es ist noch ein bisschen offen geblieben, was mit den jungen Landwirtinnen und Landwirten dort wird. Ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht, weil ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die das machen. Und wie gesagt, man mag denen an der einen oder anderen Stelle auch Naivität unterstellen. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass es diese Quereinsteiger gibt, weil, ich weiß nicht, vielleicht, du kommst ja aus der Branche. Vielleicht werden die da so ein bisschen belächelt. Ja, kommen jetzt irgendwie die Leute aus der Stadt, aus Prenzlauer Berg und wollen jetzt hier so ein bisschen Käse machen. Aber ich denke irgendwie so, dass es gibt mit Sicherheit eine Koexistenz und das gibt der Landwirtschaft auch nochmal eine neue Note, eine neue Perspektive, eine neue.
Ja, ich freue mich auch über die diversen Betriebe, die es gibt. Also diese unterschiedliche Formen der Landwirtschaft und ich finde, ich hätte das wahnsinnig gern. Also ich finde das unterstützenswert, wenn Leute da nach den größten Vorstellungen sich so einen Betrieb aufbauen. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt. Leider kommt man manchmal mit Idealismus gegen dieses bestehende System, wie es eben nun mal ist, nicht an.
Ne? Ja.
Das sieht man immer wieder und das ist das beste Beispiel dafür.
Ja. Ja, wir sind ja nur so ein kleiner Podcast und wir haben die große Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Keine Ahnung, wo man da ansetzen muss. Da sind wir sicherlich auch überfragt und wir werden damit auch nicht viel ändern. Aber ich finde, dass wir mal drüber reden,
ja,
auch wenn das jetzt ein sehr, vielleicht etwas, eine düstere Folge war.
Jetzt sind wir schon beim Ende.
Hast du noch was?
Ich wollte noch einmal sagen, weil wir immer so darüber reden, so dass die ganzen kleinen Betriebe es aktuell nicht schaffen.
Mhm.
Und da wollte ich noch sagen, das macht die großen Betriebe immer so böse, diese Aussage, ne? Also nach dem Motto, die großen Betriebe übernehmen die Kleinen und die Kleinen haben keine Chance. Zum Beispiel die Quereinsteiger ist ja in dem Sinne auch ein kleiner Betrieb gewesen. Aber ich persönlich komme ja von einem Großbetrieb und wir waren aber nicht immer so, sondern da waren viele Entscheidungen und viele schwere Entscheidungen, die uns dazu gebracht haben. Also wenn man jetzt einfach mal zurückschaut, wir hatten früher... waren früher auch ein viehhaltender Betrieb. Wir hatten eine Kornbrennerei. Wir hatten über 50 Mitarbeiter. Und heutzutage haben wir 3 Mitarbeiter, das heißt, wie viele sind davon gegangen? Wir haben die Kornbrennerei aufgegeben und wir haben alle Tiere abgegeben. Also da waren auch viele Entscheidungen von meinen Eltern und meinen Großeltern, die uns durch diese Zeit gebracht haben. Wir haben dann auch Häuser verkauft, um es bis heute zu schaffen. Und ich finde, das zeigt einfach und uns dann jetzt letztendlich zusammengetan mit 4 anderen Betrieben, teilen uns die Mitarbeiter, teilen uns die Kosten. Und nur so sind wir groß geworden. Also man wird nicht automatisch ein großer Betrieb, sondern man musste da auch viele wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Und das, finde ich, vergisst man ganz oft in dieser Betrachtung, dass es diese Quereinsteiger oder kleinen Betriebe so schwer haben gegen diese großen.
Ja, ja. Du, ich habe überhaupt nichts gegen große Betriebe. Ich glaube nur, dass es nicht weder das eine noch das andere ohne einander geben braucht, kompliziert ausgedrückt. Was ich damit sagen will, ist, beides kann ja friedlich nebeneinander koexistieren.
Genau, deswegen heißen wir auch 63 Hektar, weil das die durchschnittliche Betriebsgröße ist. Und es gibt auch kleine Betriebe, die absolut wirtschaftlich sind. Schauen wir mal auf die Erdbeerbetriebe, die brauchen nicht viele Hektar, um davon leben zu können. Oder Spargelbetriebe.
Ja. Und trotzdem würde es mich freuen, wenn es solche kleinen Käserei-Enthusiasten geben würde und es die ein bisschen leichter hätten und nicht nur kämpfen müssen. Weil es sind junge Leute irgendwie so, die wollen leben, ihr Leben genießen und trotzdem etwas machen, was
sinnstiftend ist und zur Ernährung beiträgt. Ja, also,
genau. Also die
bin ich mit dir komplett einer Meinung.
Vollkommen richtigen Ansätze und trotzdem haben sie es so schwer in diesem. Das finde ich schade und ich gebe da niemandem die Schuld, außer vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht uns selbst, weil wir unser Konsumverhalten nicht danach ausrichten, vielleicht auch der Politik ein bisschen, weil sie es versäumen, auf diese Leute zu fokussieren und die zu unterstützen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich finde es einfach nur schade und würde mir sehr wünschen, und vielleicht hören uns ein paar Landwirte in der Situation zu. Ich möchte Ihnen sagen, haltet durch. Ich find's toll, dass es euch gibt. Und alle, die jetzt zuhören und mit Landwirtschaft nichts am Hut haben und vielleicht ein paar Euro übrig haben, unterstützt solche Betriebe, wo immer es geht.
Ja, cool, das hast du schön gesagt. Das ist ein schönes Ende.
Fast sind wir am Ende. Bevor wir Schluss machen.
Kommt noch meine Rubrik.
Ja, bitte.
Genau, meine Ach-was-Rubrik. Kurz zur Erklärung, ich versuche dir etwas zu erzählen, was dich überrascht. Es ist immer ein bisschen schwierig, dich zu überraschen, aber ich probiere es. Wir hatten ja am Anfang auch schon über die Maisernte gesprochen und wir sind wieder beim Mais.
Ja.
Und zwar gibt es im Mais einen Pilz, das ist eine Krankheit, also beim Maiskolben, und der nennt sich Maisbeulenbrand. Und der sieht wirklich ganz, ganz räudig aus. Es ist so ein aufgeplatzter Kolben, den du dir vorstellen kannst.
Klingt schon furchtbar.
Mit so weiß-schwarzen, schimmeligen Kram dran. Das sieht richtig eklig aus. Ich sag dir das. Aber in anderen Ländern gilt das als Delikatesse.
Nein.
Und in Mexiko zum Beispiel findest du auf den Märkten Landwirte, die das als richtigen Pilz verkaufen. Und das wird dann richtig köstlich zubereitet in der Pfanne mit ein paar Pilzen und so, mit ein paar Zwiebeln. Und das essen die da, wollte ich nur mal einmal
ernsthaft?
Als Anmerkung geben. Ja, vielleicht entwickelt Krass. Sich das ja in Deutschland auch irgendwann in die Richtung. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt?
Ja, also wirklich, dass ich hier noch Kochrezepte frei Haus geliefert bekomme. Das ist wirklich spannend. Da hast du mich jetzt wirklich in einem totalen Ach-was-Moment
erwischt. Sehr schön, das wollte ich hören. Hab gerade so lange die Luft angehalten.
Und jetzt komme ich mit einem Ach-was-Moment. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn. Erzählt allen Menschen davon, die ihr kennt. Gebt uns eine gute Bewertung. Und hört auch gerne in andere Podcasts rein. Jetzt wird es wirklich kurios. Ich weise auf euch einen Podcast hin. Es ist der offizielle neue Rote Rosen Podcast.
Oh.
Kennst du Rote Rosen?
Ja, habe ich auch mal geschaut. Läuft immer um 15 Uhr, oder? Ist das noch um diese Zeit? Irgendwann so wirklich mittags, wenn man so sein Mittagstief hat.
Also früher lief das auch morgens und im Studio hatten wir einen Fernseher, da lief dann die Wiederholung und ich hatte den Ton aus und habe versucht, die Handlung zu schnallen. Obwohl
war wahrscheinlich
der Ton
schwierig.
Naja, es war dann immer so, okay, zwischen denen läuft was oder die streiten sich gerade, worum könnte es da gehen, weiß ich nicht, Blumenhändlerin, Obst, Gemüse, bla bla bla, keine Ahnung. Irgendwas ist ja immer ein bisschen Zickenkrieg, ein bisschen Männerrivalität und so, ne?
Und jetzt sag, es gibt einen Podcast dazu, oder
es gibt einen Podcast dazu, ja. Die bekannte Telenovela am 1. kriegt ihren eigenen Podcast. Nicht nur für Fans, jeden Freitag eine neue Folge exklusiv in der ARD Audiothek.
Schön. Ich wollte nochmal zum Ende hin sagen, ich hoffe, wir haben hier den richtigen Ton getroffen und ich hoffe, ich habe nicht zu doll schon wieder zu schnell auf die positiven Dinge gelenkt. Das mache ich nämlich immer ganz gerne. Uns Landwirten wird immer so schnell nachgesagt, dass wir so viel jammern. Und das, ich wollte nicht jammern, aber ich wollte auch ehrlich sein. Ich hoffe, das ist uns beiden geglückt. Jetzt müssen wir noch sagen, dass man uns schreiben kann.
Bitte.
An welche E-Mail-Adresse?
Ah ja, bitte, jetzt fange ich an zu jammern.
63hektar@ndr.de. Trotz Notizzettel war Kuhlage gerade nicht schnell genug im Blättern. Jetzt können wir euch noch verraten, worum es in der nächsten Folge geht. Denn es wird wieder um Community-Fragen gehen, beziehungsweise um Hörerfragen. Und darauf freue ich mich schon.
Ich mich auch. Vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Und ich
freue mich. Hast du uns ein Sternchen da?
Ja,
oder
bitte.
Viele. Genau. Vielen Dank.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.